unser Anfang und unser Ende. Alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Dieses Wort aus der Bergpredigt wird uns heute begleiten durch den Gottesdienst. Es geht um die Verabschiedung und Einführung von Diakoninnen und Diakonen. Es geht um das Thema der Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Wie empfangen wir sie und wie geben wir sie weiter? Wir wollen miteinander den Gottesdienst beginnen mit dem Lied unter der Nummer 302. Wir singen die Strophen 1 und 6 und 7. 1, 6 und 7.
Seele singe, wohlauf und singe schön, himmlischen alle Dinge zu Dienst und Hüllen stehen. Ich will den Herren loben, ihr preisen auf der Erde.
Schwestern und Brüder, ich lese aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 7. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, um Barmherzigkeit bitten wir dich. Barmherzig hast du dich erwiesen in deinem Sohn Jesus Christus. Barmherzigkeit bedeutet es, in sich aufzunehmen, was du schenkst. Zur inneren Ein- und zur Umkehr. Buße zu tun, neu das Leben zu gestalten, Schuld zu bekennen, wieder auf Menschen zuzugehen, zuzugehen, füreinander da zu sein, zu lieben. Wir bitten dich, gütiger Gott, durch deinen Geist in Jesus Christus, sei du heute mitten unter uns, bei all denen, die hier sind, manche in Freude, manche in Trauer, bei denen, die in ihren Häusern sind, bei denen, die krank sind, die nicht mehr können, sei du bei allen, an die wir denken. Gib uns die Kraft für ein Leben in Gemeinschaft und in Barmherzigkeit. Amen. Das Lied 401 wollen wir nun singen. 401, die Strophen 1 bis 4.
Die Abkündigungen. Aus unserer Gemeinde sind verstorben und bestattet worden Frau Renate Schörlücke, geborene Friedrich, im Alter von 74 Jahren. Sie wohnte im Schlatt 13 in Suddendorf. Herr Alfred Wessels, im Alter von 77 Jahren. Er wohnte Salzbergener Straße 99 in Samern. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Trübsal. Wir wollen stille sein. Nach dem Gottesdienst ist das Turmcafé geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen zu Gesprächen bei Kaffee, Tee und kalten Getränken. Sie sind herzlich eingeladen zu dem neuen Kurs aus der Reihe Stufen des Lebens. Das Thema lautet: Der Segen bleibt, Jakob zwischen Kämpfen und Geschehen lassen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 10. Februar um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Nähere Informationen finden Sie in den ausgelegten Flyern. Anmeldungen bitte an Gisela Kalverkamp oder Gesine Grotus. Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen in der kommenden Woche. Sie finden sie im Terminkalender des Gemeindegrußes, in den Schaukästen an der Kirche und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen in der letzten Woche 1.130,31 € zusammen. Einzelheiten finden Sie in den Aushängen an den Türen und im Turm. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für die Bibelverbreitung in der Welt Bibelhilfe. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen nun das Lied unter der Nummer 412, Vers 1 an. Während des Liedes sammeln wir für die eigene Diakonie.
Und sieht die Brüder leiden. Nackende nicht leiden. Er ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. Er seines Nächsten Ehre schmäht. Sein Feind vergeht und nicht zum Besten kehre, nicht dem Verleumder widerspricht, er liebt auch seinen Bruder. Haben einen Gott und Herrn, sind seines Leibes Glieder, und diene dir liebsten gern, denn wir sind alle Brüder. Gott schuf die Welt nicht bloß für mich, mein Nächster ist sein Kind wie ich. Mein Heil ist unser aller Gut, ich sollte Brüder hassen, Gott durch seines Sohnes Blut so hoch erkaufen lassen, dass Gott mich schuf und mich versöhnt, hab ich dies mehr als sie verdient.
Lasst uns miteinander das Gebet des Herrn, das Unser-Vater-Gebet beten, und soweit Sie können und mögen, bitte ich Sie, sich dazu zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus dem Lukas-Evangelium, den 10. Kapitel, lese ich ab Vers 25. Es beinhaltet das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Und er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er wollte sich aber selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er auch vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, so will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrer sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Bleiben wir ganz kurz bei der Rahmengeschichte, bevor ich auf das Gleichnis selber eingehen möchte. Die Rahmengeschichte ist die eines Gespräches, ja vielleicht eines Streitgespräches zwischen einem Schriftgelehrten oder genau steht da einem Gesetzeslehrer und Jesus. Das sind beides fromme Menschen. Sie gehören zur Tradition des Judentums. Sie gehören beide zum Tempel. Beide sind sie auch Rabbinen, weil sie auch lehren. Jesus hat gelehrt in Synagogen. Dieser Gesetzeslehrer wendet sich nun an Jesus. Und er fragt Jesus: Was soll ich tun, damit ich das Leben, das ewige Leben ererbe? Jesus, wohl wissend, es handelt sich um einen Gesetzeslehrer und einen, der die Schrift kennt, fragt ihn: Was hast du gelesen? Was steht in der Schrift? Und er fasst das ganze Gesetz Mose, er fasst alles zusammen in einem Satz. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Recht so, sagt Jesus, tu das, dann wirst du leben. Dann fragt er aber weiter: Wer ist denn mein Nächster? Jesus erzählt die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Wieder tauchen darin fromme Juden auf. Einer ist Levit, der auch mit Gesetzen zu tun hat. Einer ist Priester. Ein Opfer, der von Jerusalem unterwegs war, der fällt unter die Räuber, wahrscheinlich auch jemand, der zu den Juden gehört. Aber einer ist dabei, der gehört gar nicht dazu. Der ist nicht nur von einer anderen Gegend, ein wenig nördlich von Jerusalem. Er ist einer aus Samarien. Er ist ein Samariter. Und das sind schon Leute, wo die Frommen sagen: Die gehören nicht zu uns. Mach ja sein, dass da noch irgendwo Wurzeln sind, die auf Abraham zurückgehen, aber die gehören nicht zum Tempel. Das sind eigentlich Leute, mit denen wir gar nicht zu schaffen haben. Das können wir nicht so vergleichen, dass wir sagen, es ist so ähnlich wie evangelisch und katholisch bei uns. Wir können es vielleicht so vergleichen, dass wir sagen, es ist so ähnlich wie Christen und Muslime. Dass wir auch sagen, na eigentlich haben wir mit denen doch nicht zu schaffen. Und dann ist es doch der hilft. Zum Schluss fragt Jesus den Gesetzeslehrer: Wer von diesen dreien, also der Levit, der Priester, die beiden Frommen und der Samariter, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? der die Barmherzigkeit an ihm tat, sagt er. So tu dasselbe, sagt Jesus. Erinnern wir uns, er fragt als erstes, wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt heraus, der doch so Andersgläubige, der so ganz andere, der ist es, der zum Nächsten wurde. Er tat die Barmherzigkeit, er teilte mit uns, so wie vielleicht auch manche Muslime, die mit uns teilen, uns zum Nächsten werden und wir von Jesus aufgefordert werden, so tu du dasselbe. Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Der barmherzige Samariter, das Gleichnis kennen wir alle. Wir kennen Samariterbunde, wir sprechen vom Samariter auch gleich übrigens, wenn ich euch verabschiede und euch einführe oder wir, die Gemeinde, euch einführen, dann ist die Rede von einem Samariter, von einer Samariterleistung der Diakonie. Aber Samariter, barmherzig, barmherziger Samariter, was ist das überhaupt, die Barmherzigkeit? Um das zu begreifen, möchte ich gerne mit Ihnen dieses kleine Gleichnis, diese kleine Geschichte, die Jesus erzählt, mit Ihnen ein bisschen durchgehen. Und wir werden uns Stück für Stück erinnern an die Seligpreisungen, die wir gerade eben gehört haben. Weil sie hängen ganz eng damit zusammen. Sie werden hier gelebt, Stück für Stück und Stufe um Stufe. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Ein Priester ging vorbei, ein Levit ging vorbei. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und sah ihn. Das ist der allererste Schritt hin zur Barmherzigkeit. Er sah ihn. Er hätte auch nicht hinsehen können. Er hätte so tun können, als sähe er nichts. Er hätte sein Lasttier antreiben können. Weiter, weiter. In der U-Bahn. Ein Abteil weitergehen. Bloß nicht auf die Schlägerei achten. Bloß nicht verwickelt werden. Bloß nicht, nachher könnte noch was passieren. Nachher werde ich noch angezeigt. Wer weiß, was sie tun. Diese Oberfrommen und diese Gesetzesleute. Bloß weg, weg von hier. Aber er sah ihn. Selig sind die geistlich Armen. Das meint Jesus mit der geistlichen Armut, dass wir erstmal annehmen, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir gewissermaßen eine innere, einfache Bereitschaft haben, die Dinge in der Welt, das Leben in der Welt, die Freude wie das Leid in uns aufzunehmen. Geistlich arm, nicht geistig, geistlich arm zu sein. Da ist egal, woher jemand kommt. Das egal, was es ist. Es hat mit unserem Leben zu tun. Und das Erste, wie ein Kind, das noch neugierig ist, das vor Freude seinen Bonbon verschluckt, das hinschaut, so wie dieser Mann, der hinschaut. Er sah ihn. Das ist das Erste für uns als Diakoninnen und Diakone, nicht wahr? Wir gucken hin. Ihr guckt hin in euren Bezirken. Wir sitzen zusammen und ihr sagt, da ist was in der Familie. Da müsste man doch. Habt ihr das schon gewusst? Müsste man nicht hingehen? Aber zuerst wird es gesehen, wird es wahrgenommen. Selig sind die geistlich Armen, sind die, die spirituell arm sind und es in sich aufnehmen können. Er sah ihn und als er ihn sah, so übersetzt es Luther so schön, jammerte er ihn. Sprachlich geht das gar nicht, man kann gar nicht sagen, er jammerte ihn. Aber es ist schön gesagt, weil es sozusagen den Akkusativ wunderbar trifft. Das Subjekt, er das Opfer, oder es das Opfer, es jammerte ihn. Es trifft ihn, dieses Leiden des Menschen. Von dem Subjekt, das Opfer wird zum Subjekt, von dem Subjekt geht es aus. Er spürt, der Samariter, er spürt das Leiden dieses Menschen. Es geht ihn unmittelbar etwas an, es trifft ihn, trifft ihn ins Herz. Und so hat er das, was wir Mitleid nennen. Selig sind die Leidtragenden, heißt es in der zweiten Seligpreisung. Selig sind die, die das Leid mittragen, die Mitleidenden, die mitleidenschaftlich sind. Mir hat mal jemand gesagt, wenn man professionell ist, dann ist Mitleid etwas, was nur ablenkt von der Arbeit. Wer das sagt, ist weder professionell, noch jemand, der wirklich helfen kann. Wir haben Ärzte in unserer Gemeinde, wir haben Krankenschwestern, Pfleger in unserer Gemeinde und alle, die jetzt hier sind und sich angesprochen fühlen, die werden mir wohl recht geben, dass die Voraussetzung für all ihr Handeln immer das Mitleiden ist. Das Gespür zu haben, dass da ein Mensch ist, der leidet. Der geht uns etwas an. Es wird mir nahe, kommt mir nahe. Wenn ich als Pastor meinen Dienst im Krankenhaus mache, auch wenn da 5, 6, 7, 8 oder noch mehr Kranke sind, dann kann ich mich nicht auf den Standpunkt stellen, das alles hat nicht so sehr auf mich zu wirken, denn sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. Natürlich wird es immer wirken auf mich. Selbstverständlich tut mir der Mensch, der krank ist und der verzweifelt ist, der nicht weiter ist, leid. Es muss mir nahe kommen. Wenn es nicht nahe kommt, kann ich kein Mitleid haben. Kann ich nicht mitfühlen. Kann ich nicht authentisch sein. Kann ich nicht für ihn da sein. Ich habe das so oft gemerkt im Laufe dieser vielen Jahre mit euch, wie ihr Mitleid hattet mit Menschen. Und wie mir das dann, selbst dann, wenn ich die Person nicht kannte, allein aus euren Erzählungen nahe kam. Selig sind die Leidtragenden, die Leidtragenden. Und dann, er könnte Mitleid haben, können wir ja alle. Und dann haben wir eben Mitleid und sagen, naja, es ist schon traurig in der Welt, schon wieder einer, der überfallen wurde, aber es sind ja so viele. Nun mal weiter, wir können uns nicht mit jedem aufhalten. Tut er aber nicht. Sein Mitleid, seine Gefühle, sein Innerstes kehrt er ins Äußere. Er handelt. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier. Das ist der nächste Schritt. Seht ihr, er guckt. Wer ist noch da? Andere Menschen sind nicht da, die anderen sind vorbeigelaufen. Aber er hat immer noch sein Tier. Vielleicht ein Esel, wer weiß. Aber er hat noch sein Tier. Das Tier wird mir helfen. Ich muss den Mann nicht alleine tragen. Er trägt ihn, hebt ihn hoch auf das Tier. Wenigstens du, mein Tier, bist noch da und hilfst. Selig sind die Sanftmütigen. Wisst ihr, was Sanftmut bedeutet? Ein sanftes Gemüt haben, daher kommt auch der Mut. Sanftmut bedeutet mehr als Mitleid. Sanft, wenn man so will, so zu sein, dass da das Empfinden ist für anderes, für Mithelfende, für Menschen, für Tiere, für andere, die da sind. Ich bin nicht alleine. Sanftmut bedeutet, sanft zu erkennen. Nicht ich, sondern wir. wir in unserer Sanftmut wirken zusammen wie eine Diakonie, wie ein Diakonieausschuss, wie eine Gruppe, die etwas gemeinsam bewirken will. Modern ausgedrückt ist es so etwas wie eine sensible Kooperationsfähigkeit, die Fähigkeit zum Zusammenwirken, sanftmütig gemeinsam zusammenzuwirken. Er hebt ihn auf sein Tier und bringt ihn in eine Herberge und pflegt ihn. Seht ihr? Er hätte sich jetzt weiter abquälen können. Er hätte mit dem Tier und dem Verletzten weitergehen können, vielleicht bis zu sich, nach Hause. Vielleicht sind da sogar schon andere Verletzte. Vielleicht hätte seine Frau gesagt, Mensch, nun bringst du mir schon wieder ein. Er hätte sich überhoben. Der Sozialarbeiter Schmidbauer hat ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel »Die hilflosen Helfer«. Die hilflosen Helfer sind die Helfer, die sich überheben, die sich verheben oder das Tier sich verheben lassen. Das tut er nicht. Seine Sanftmütigkeit gestaltet sich eben wie bei sanftmütigen Menschen generell. Sie suchen Hilfe für die Hilfe, so wie wir auch. Wir suchen Hilfe für die Hilfe. Stellen Sie sich mal vor, unsere Pastorin, unser junger Pastor und ich, wir drei würden hier die ganze Arbeit machen. Dann wären wir nicht lange hier. Aber wir haben euch. Wir haben die vielen, vielen Ehrenamtlichen und die haben ja nicht wir eigentlich, nicht? Die hat ja Jesus Christus und ihr habt Christus. Aber durch diese Gemeinschaft, durch dieses Getragensein können wir alle miteinander leben und existieren. Entsteht Hilfe zur Hilfe und das Suchen für und nach Menschen, die mithelfen. Und das geschieht in dieser Herberge. Er pflegt ihn in der Herberge und wir hören, er ist nicht allein. Es gibt noch einen Herbergsvater. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus und gab sie dem Wirt oder dem Herbergsvater und spricht zu ihm, pflege du ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was hören wir bei Jesus? Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeitssinn, die nächste Stufe in dieser Geschichte. Er hat sich nicht nur verhoben, er hat nicht nur Hilfe gesucht, sondern sein Sinnen und Trachten ist eben auch nach Gerechtigkeit. Er sagt sich, wenn diesem Mann Auslagen entstanden sind, weil ich ihn doch eigentlich ja belästigt habe, weil ich ihn jemand Verwundeten gebracht habe, weil ich um Hilfe zur Mithilfe gebeten habe, dann will ich diesem Mann auch irgendwie's vergüten. 2 Silbergroschen. Klingt so harmlos. Im Neuen Testament ist 1 Silbergroschen in der Regel 1 Tageslohn. 2 Tageslöhne also gibt dieser Mann, gibt der Samariter dem Herbergsvater, weil er selber dieses Gerechtigkeitsgefühl hat. Auch das kennen wir ja, dass wir miteinander überlegen, wie kann es gerecht zugehen, wenn wir Gelder verteilen. Gelder, die gerade auch hier wieder im Klingelbeutel eingesammelt worden sind. Wo ist es und wie ist es gerecht? Wie viel kann man Menschen zukommen lassen? Wie können sich Menschen selber helfen? Wo ist es vielleicht falsch und nicht angebracht, Geld zu geben? Und immer wieder sich zu überlegen, wenn irgendwie Auslagen entstanden sind, wie können wir es wieder gut machen? Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Wenn ich wiederkomme, will ich dir es bezahlen. Das war die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das war die Geschichte, die er erzählt hat hinsichtlich der Frage, wer ist denn mein Nächster? Und der Antwort, die der Schriftgelehrte, der gesetzestreue Schriftgelehrte selbst dann nachher gibt, Der ist der Nächste, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und so gipfelt dieses ganze Gleichnis in der fünften Seligpreisung: Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Wir sehen, Stufe um Stufe hat sich das hier entfaltet in diesem Gleichnis. Was im Matthäus-Evangelium so wie Sätze klingt, so wie Seligpreisungen, die für sich darstellen, geistliche Armut, Mitleid, Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Hier in dieser Geschichte entfaltet es sich Stufe um Stufe und wir erleben darin die Barmherzigkeit. Wir verstehen jetzt, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist eben nicht etwas, das einfach vom Himmel fällt. Es ist nicht etwas, was der eine hat und der andere nicht. Es ist etwas, was sich in unserem Leben von Kind auf an entfalten kann oder nicht. Bei den Kindersoldaten im Kongo und so weiter, da konnte es sich nicht entfalten. Da werden sie zu Schlechtern. Da sind sie unbarmherzig. Und so viele Menschen, die ich erlebe in unserer heutigen Zeit, in der Moderne, hier mitten in Europa, die sind gefühlskalt geworden, gleichgültig, diese schreckliche Gleichgültigkeit, weil sie es nicht zur Entfaltung bringen konnten, die Barmherzigkeit, Stufe um Stufe, Schritt um Schritt. Darum ist es so wichtig, das zu begreifen, auch solche Kurse, Seminare wie Stufen des Lebens sind ja darauf angelegt, zu begreifen, es gibt Stufe um Stufe, Stück um Stück ein Begreifen im Leben. Wenn ihr mich also fragt, was ist Barmherzigkeit, dann möchte ich mit diesem Gleichnis antworten, es ist wie eine Treppe, so eine Papiertreppe, die kann man auseinanderziehen. Und darauf steht geschrieben, geistliche Armut, Mitleid, Sanftmut, Gerechtigkeit und obendrauf die letzte Barmherzigkeit. Ich kann es zusammenschieben und oben sehe ich Barmherzigkeit. Ich ziehe es wieder auseinander und habe all diese Stufen. Das Einfache, mit dem es anfängt, die geistliche Armut, die Mitleidenschaft, den sanftmütigen, kooperationsbereiten Menschen, die Gerechtigkeit und alles fließt hinein in die Barmherzigkeit. Und so ist dieses Gleichnis nicht nur einfach eine Geschichte eines barmherzigen Mannes, eines barmherzigen Samariters, sondern es ist die Geschichte der Entfaltung. Die Geschichte der Entfaltung eines diakonischen Handelns, eines barmherzigen Handelns. Und das möchte ich uns wünschen. Uns allen, liebe Gemeinde, die wir hier sind, und insbesondere denen, die ganz besonders in der Diakonie arbeiten, dass wir immer daran denken, es fällt nicht vom Himmel. Es ist etwas, das wir immer wieder tagtäglich aufs Neue auch erwerben müssen, immer wieder auch neu lernen müssen, voneinander. Dass wir verstehen, es geht Stück um Stück, so wie in diesem Gleichnis. Und es fängt immer an mit der Einfachheit, mit der geistlichen Armut, offen zu sein für all das, was an Freud und Leid, an Licht und Schatten in unserem Leben, bei unseren Nächsten da ist. Und wer ist unser Nächster? Eben, wir haben es gehört. Hier war es einer, der scheinbar gar nicht dazugehörte. Er wurde zum Nächsten, weil er die Barmherzigkeit an ihr oder an ihm tat. Amen.
Die vielen Helfer der Gemeinde folgen letztlich Jesu Ruf, denn sie sind die wahren Freunde jener Liebe, die Gott schuf, die sich hingibt für den anderen, der da leidet, stöhnt in Not. Sie sind stark, mit dem zu wandern, dem Verzweiflung, Absturz droht. Grad in diesen düsteren Zeiten, voll von Krieg und Elend, Tod, braucht es Menschen, die begleiten, die beachten Jesu Gebot, die nicht aufgeben und nicht klagen und sich selbst ans Ende stellen, die nicht nach dem Warum fragen und nicht Werturteile fällen. Dank gilt ihnen, die nicht scheuen, Rücksichtnahme, Mühe und Zeit, die den Aufwand nicht bereuen, sind zum Einsatz stets bereit. Sie sind Engel ohne Flügel, verkünden Liebe durch die Tat. Für Barmherzigkeit ein Spiegel, stehen zur Seite mit Hilf und Rat. Für Barmherzigkeit ein Spiegel, stehen zur Seite mit Hilf und Rat. Sie sind Engel ohne Flügel, verkünden Liebe durch die Tat.
Der Diakonieausschuss besteht aus ungefähr 40, 42 Frauen, Männer. Die haben alle so einen kleinen Bezirk und in diesen Bezirken achten sie auf das, was so passiert. Sie hören vielleicht mal das Schreien von Kindern oder wenn irgendwas da ist, was besorgniserregend ist. Sie wissen viel besser oft als wir Pastoren, wo Armut ist. Und so treffen wir uns in diesem Ausschuss und dann sagen wir einander, wo Probleme sind. Wir machen immer eine Runde. In dieser Runde wird auch das Geld gewissermaßen verteilt. Also Einzelne sagen, da müsste Geld hin, dort. Oder wenn welche krank sind und weiter weg liegen, dass dort Fahrtkosten mitbezahlt werden können. Der Diakonieausschuss unternimmt und veranstaltet die Altenfahrten und viele andere Dinge, Weihnachtsfeste für alte Menschen, Besuche in den Altenheimen, in Nordhorn, in Bentheim oder in Schüttorf. Ich habe das über die ganzen Jahre als eine wunderbare Aufgabe erlebt, was ihr da zusammen macht. Und drei von ihnen werden wir nun gleich verabschieden. Ein bisschen tut mir das Herz wohl weh, dass ich dann denke, dass ihr aufhört. Drei von ihnen, das ist Friedrich Ibershoff und das ist Hermann Rüstmann und Manfred Wessels. Ich möchte euch bitten, mal eben zu mir zu kommen. den ausscheidenden Diakonen, Manfred Wessels, Hermann Rüstmann und Friedrich Ibershoff, danken wir für alle treu getane Arbeit, für das Geld ansammeln und verwalten und austeilen, für die Besuche bei Hilfebedürftigen und Notleidenden, für die Treue im Dienst und die gute Gemeinschaft im Diakoniekollegium. Symbolisch gewissermaßen als Dank dafür möchte ich euch ein Buch überreichen und ich beginne mal mit Friedrich, komm mal rum. Mit Hermann, der unsere Kasse immer so treu verwaltet hat. Und auch du, Manfred, für die langjährige Arbeit. Ich freue mich ganz besonders, nachdem nun 3 ausgeschieden sind und nicht mehr weitermachen können, 4 dazu zu bekommen. 4 Frauen, die gesagt haben, wir möchten das gerne weitermachen. Und das sind Ilka Benjak, Andrea Lassack, Margret Schulz und Anita Wolters. Wenn ich euch bitten darf, eben euch zu erheben. Die Gemeinschaft der Gemeinde lebt von der Verkündigung des Wortes Gottes und weiß sich berufen zum Dienst am Nächsten. In der Gemeinde, die Jesus Christus als Befreier und guten Hirten bekennt, trägt einer des anderen Last und dient einer dem anderen mit den Gaben, die er von Gott empfangen hat. Die vielfältigen Aufgaben der Kirche erfordert viele Ämter und Mitarbeiter. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass es neben den Verkündigern Diakone gab, die dafür sorgten, dass niemand in der Gemeinde zu kurz kam, hungerte oder einsam blieb. Dadurch wurden diejenigen, die das Amt der Verkündigung oder Unterweisung oder der Gemeindeleitung hatten, in ihrer Arbeit entlastet. Paulus schreibt, gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn, sowohl im Einsammeln und Verwahren der Liebesgaben, die die Gemeinde darbringt, als auch im Austeilen an die Hilfebedürftigen, soll der Diakon oder die Diakonin Bescheidenheit und Vorsicht walten lassen. Er oder sie brauchen offene Augen, die die Not sehen. Er oder sie brauchen Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Verschwiegenheit. Der Diakon oder die Diakonin teilt nicht aus nach Verdienst und Frömmigkeit. Er oder sie dient mit der Hilfe da, wo immer ihm Not oder ihr Not begegnet. Er oder sie ist nicht Richterin, Richter, sondern Samariter. Er oder sie gibt gern das weiter, was die Gemeinde mit Freuden ihm oder ihr zum Weitergeben gab. Wir wissen, dass Form und Arbeitsweise der Diakonie sich ändern können. Vieles von dem, was von Jahrzehnten zu den Aufgaben kirchlicher Diakonie gehörte, hat sich durch die staatliche Fürsorge geändert und wurde dadurch übernommen. Sozialhilfe, Hartz IV und so weiter. Dennoch bleibt die Diakonie ein Auftrag unseres Herrn, der weit über die Grenzen der Gemeinden reicht. Diakonie heißt, denen die Stimme zu leihen, die stumm sind vor Elend und Schmerz, denen Hilfe zu gewähren, die ohne Helfer sind, den Teufelskreis von Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu durchbrechen mit der Liebe, zu der uns Jesus Christus frei und fähig macht. Ich wünsche Ihnen, mit Ihnen meine ich Ilka Benjak, Andrea Lassack, Margret Schulz und Anita Wolters, ich wünsche Ihnen, wünsche euch, namens der ganzen Gemeinde, dass ihr das Diakonenamt in diesem Sinne ausführen könnt und wollen. Und ich bitte Sie, bitte euch, Ihre oder eure Bereitschaft durch Handschlag zu bestätigen. Wir setzen jetzt den Gottesdienst fort mit dem nächsten Lied. Und das ist das Lied unter der Nummer 667, die Strophen 1 bis 5. 667, 1 bis 5. Noch ein Gebet. Fürbittend sind wir hier, gütiger Gott. Sei du mit uns allen in Jesus Christus. Hier mit den Diakoninnen und Diakonen, die zu uns gehören, denen, die ausgeschieden sind aus dem Diakonieausschuss, aber auch denen, die jetzt dazugekommen sind. Fürbittend stehen wir hier, für unsere ganze Gemeinde, für die Fürsorge, die Hilfe für die armen Menschen, für die, die ausgestoßen sind oder sich ausgestoßen fühlen, für die, die im psychischen oder materiellen Elend sind. Fürbittend sind wir hier, für die, die zu uns kommen als Flüchtlinge, die wir begleiten wollen. Fürbittend sind wir hier für all die Menschen in der weiten Welt, die in Kriegen, in Verfolgung sind und auf der Flucht, in Armut, in Hunger, im Elend. Fürbittend sind wir hier für die Traurigen, in der Ferne, aber auch ganz nah, so hier bei uns, mitten bei uns, hier im Gottesdienst, in unserer Gemeinde, Menschen, die liebe Menschen verloren haben, durch Tod und traurig sind. Lindere du die Trauer, sei du bei den Traurigen, sei du bei den Armen, sei du bei uns und hilf uns manchmal einfach wieder geistlich arm zu sein, aufnahmebereit für all das, was um uns herum geschieht. Dass wir durch diese Aufnahmebereitschaft wieder mitleidige Menschen werden, voller Mitleidenschaft, voller Sanftmut und Geduld und Miteinander, voll von Durst und Hunger nach Gerechtigkeit und schließlich auch Barmherzigkeit, damit wir sie gelangen, durch dich, durch Jesus Christus, in uns und unter uns die Barmherzigkeit. Amen. Als letztes Lied wollen wir aus den Liederheften das Lied 114 singen. Ich möchte Sie bitten, zu diesem Lied aufzustehen und ich werde danach den Segen sprechen. Ich möchte mich aber vorher noch bedanken bei Dr. Gerd Jansen, der uns begleitet hat und extra dieses schöne Lied auch gedichtet hat für euch extra, für die Diakoninnen und Diakone. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.